Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon in den kommenden 60 Minuten für Free FM ist Rainer Markus Walter und zu Gast ist heute ein Mann, der im Big Apple New York City geboren wurde, seine Jugend in Hamburg verbrachte und als Schauspieler bereits TV-Erfahrung mitbringt und der seit 2018 am Theater Ulm als Schauspieldirektor in Amt und Würden arbeitet. Zur Spielzeiteröffnung damals 2021-22 inszenierte er das Auftragswerk des Theaters Ulm, John von Düffels Antigone, mit 5 Schauspielerinnen. Jetzt am 10.3. fand die Premiere seiner Inszenierung von Eugène Labiche, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, das Sparschwein im Großen Haus statt. Also eine Inszenierung, die derzeit zu sehen ist. Über dieses Stück möchten wir heute genauso ausführlich sprechen wie über die weiteren anstehenden Aufführungen in diesem Jahr. Er war zuletzt, ich habe nachgeschaut, am 12. November 2018 hier bei uns im Studio. Seither ist die Welt ein Stück weit eine andere geworden. Was es mit ihm gemacht hat, wie er die Zeit seither erlebt hat und ob bzw. was er aus dieser Erfahrung mitnimmt in die Zukunft, das sind auch Themen, über die wir in der kommenden Stunde reden werden. Jetzt sage ich aber erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Jasper Branditz. Grüß dich.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
10. März war die letzte Premiere. Wie war es für dich?
Gut, sehr schön. Das war eine, ja, ich meine, das ist eine Vaudeville-Komödie aus Frankreich, aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eigentlich totaler Quatsch, wenn man sich so Louis de Funès-Filme vorstellt oder sowas. Der hat das eigentlich in die Jetztzeit gerettet. Das ist so ähnlicher Humor, sehr brachial, aber ich liebe das sehr. Und es war das ganze Ensemble auf der Bühne, oder ist, wenn wir das jetzt auf die Bühne bringen. Mhm. Und es hat großen Spaß gemacht. Natürlich war das ein bisschen absurd, als dann 12 Tage vor der Premiere der Einmarsch der Russen in die Ukraine stattgefunden hat und wir uns gefragt haben, was machen wir hier eigentlich jeden Morgen? Haben uns aber sehr damit auseinandergesetzt und haben das dann auch für uns thematisiert, zumindest in der Premiere, vor allem dadurch thematisiert, dass wir einen Werbeblock eingebaut haben für ein großes Sparschwein, was jetzt im Foyer steht.
Ah ja.
Das ist sozusagen die Initiation gewesen dieser ganzen Geschichte und so haben wir versucht, uns dazu zu verhalten und ich glaube, das Publikum hat auf irgendeine Art auch gutiert, dass dieser vollkommene Quatsch jetzt in so einer Zeit eben auch stattfindet. Herr Metzger hat das damals formuliert, es ist auch die Aufgabe, die Kunst hochzuhalten und gerade das hochzuhalten und die Freiheit hochzuhalten, auch das zu tun, gerade in Zeiten wie diesen.
Mhm. Wie oft das Stück schon in kompletter Länge gesehen jetzt? Hängst du schon zum Hals raus?
Ich gucke ja bei den Proben zu, dann ist das immer bis zu einem bestimmten Grad so, aber nein, ich freue mich auch. Ich weiß, ich war in der dritten Vorstellung, glaube ich, oder in der zweiten, zweite Vorstellung, da war ich drin und da hatte mir vorgenommen, nur so Ausschnitte zu gucken, dann zwischendurch ins Büro zu gehen, bin auch wieder hängen geblieben. Insofern, da habe ich mich sehr gefreut.
Dann scheint es gut zu sein, ne?
Ja, glaube schon.
Im Moment scheint sich ja die pandemische Lage etwas zu entspannen, zumindest in unseren Köpfen und in den Gedanken und Empfinden. Wie spiegelt sich's beim Publikum wieder?
Ja, das ist noch schwierig. Wir sind nicht so ganz sicher. Es ist, glaube ich, viel Arbeit nötig, das Publikum wieder aufzuwecken, auf uns aufmerksam zu machen und ihnen auch den Mut zu geben, wiederzukommen. Wir haben ja ein wahnsinnig gutes Lüftungssystem. Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept. Jetzt fallen viele Dinge weg. Wir dürfen, glaube ich, wieder den Saal füllen. Und jetzt müssen die Leute wieder kommen. Natürlich ist das Abo ausgesetzt. Das wird zur nächsten Spielzeit wiederkommen.
Das ist noch ausgesetzt.
Das ist noch ausgesetzt. Es gab so kleine sogenannte Päckchen, wo dann 3 bis 4 Vorstellungen drin waren, glaube ich. Die sind sehr gut angenommen worden, aber das ist im Moment zäh mit dem Publikum. Das ist so.
Also ihr habt noch nicht jetzt wieder Zahlen wie vor der Pandemie?
Leider
oder so.
Nein. Nee. Leider okay. Nein.
Leute immer noch ein bisschen zaghaft.
Ja.
Okay. Wir haben dich hier on air schon einmal zu Gast gehabt und damals ausführlich über deine Biografie gesprochen. Doch das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her und deswegen würde ich doch vorschlagen, dass wir zumindest nochmals für unsere Hörer den einen oder anderen kleinen Eckpunkt anschneiden. Du bist born in the USA und zwar in New York. Du bist also amerikanischer Staatsbürger, nehme ich mal an, zumindest wenn man da geboren ist, lebst aber schon sehr lange in Germany. Erzähl uns doch einfach mal ein wenig von dir. Wie kommt's denn dazu? Wie wird man in New York? Warum wird man in New York geboren?
Ja, das war wirklich, ich habe mich mit 3 Monaten dann entschieden, da wegzuziehen.
Ah ja, doch so früh, ja.
mein Vater hat da, dass ich im Bronx Hospital in der Bronx in New York City gearbeitet als Arzt für 2 Jahre, hat da geforscht. Und eigentlich sollte es nur 1 Jahr werden im Ausland, glaube ich. Und dann sollte er eine Stelle in Hannover antreten. Die verzögerte sich aber, der Bau der medizinischen Hochschule da in Hannover. Und dadurch hat er ein Jahr verlängert und dadurch kam ich da zur Welt. Meine Mutter musste schwören, dass ich der Verfassung treu bleibe und den Präsidenten nicht umbringe, so ungefähr.
Echt?
Der musste den Vow leisten und ich habe dann die Staatsangehörigkeit gekriegt. Dann sind wir nach Hannover gezogen und dann hat mein Vater so eine Universitätsprofessorenkarriere gemacht, ist dann, hat dann in einem Ruf nach Marburg gefolgt, als ich 10 war und dann einem Ruf nach Freiburg, als ich 17 war. Und da meine Eltern aber Hamburger sind, bin ich dann zum Studium nach Hamburg gegangen mit dem Gefühl, irgendwo muss ich mal zu Hause sein.
Nee,
und dann habe ich in Hamburg Jura studiert, tatsächlich. Und
also du bist ein, du könntest jetzt quasi das Theater auch juristisch beraten.
Zum Theater gegangen, bin ich Regieassistent geworden und habe dann by doing sozusagen angefangen zu inszenieren. Und das tue ich jetzt seit 1999, ja, also schon lang.
Du hast eine Ecke gerade angesprochen. Wir hatten, während die Musik lief, hatten wir es davon. Das muss ich jetzt unbedingt hier anbringen, weil das finde ich natürlich spannend. Du hast Freiburg erwähnt und du hast mir gerade erzählt, dass du damals in den Anfängen des Freien Radios, da war das noch gar nicht so offiziell, da war das noch ein Piratensender bei Dreieckland, sogar mal Sendung gemacht hast.
Ja, es war mit einem Freund zusammen, der mich mitschleppte, als ich da war ich 17, in der Abiturklasse sozusagen, oder 18, und dann haben wir 2 Sendungen, wenn ich mich richtig erinnere, über Bebop gemacht, über Charlie Parker und über diese Jazzzeit. Total chaotisch und nur das, wozu wir Lust hatten, das war auch in so einem Hinterhof, glaube ich. Und kurz danach oder bald danach ist das, glaube ich, dann auch legal geworden oder vielleicht auch kurz davor. Das ist alles so ein bisschen verschwommen bei mir im Kopf, aber das muss so 89 gewesen sein.
Ja, also wir sind jetzt 27. Freiburg war ein Jahr, glaube ich, oder 1,5 Jahre früher dran. Also 29 Jahre ungefähr.
Okay, dann war das noch 30 vor der Legalisierung.
Ja, ja. Genau. Okay, illegal Radio gemacht. So. Na gut, jetzt kann man dir auch nichts mehr dafür. Ne?
Nein, ich glaube, es ist
durch das Thema. Ne? Okay. hast also diesen Weg, den du uns gerade beschrieben hast, genommen und bist dann tatsächlich aber auch zum Beispiel mal beim ZDF gelandet. Haben wir gelesen, allerdings schon etwas, auch schon etwas länger her. Also ich wühle jetzt wieder in der Vergangenheit. Ja. Ne? Film war es dann doch, aber letztendlich doch nicht so dein Ding, oder? Aber was hast du denn da gemacht beim ZDF?
Das war ein Schulfreund aus Marburg, der auch heute noch Filme macht. Der wurde Filmregisseur und Autorenfilmer und hat seinen ersten professionellen Film fürs ZDF gemacht. Da war ich Jurastudent, 92 oder so war das, und rief mich an, ob ich Lust hätte, die Rolle zu spielen, die wir schon mal in einem Film in der Schule verwurstet hatten.
Ah ja.
Der sich weiter entweder jetzt nach Berlin gezogen ist, der schwule Max, der da ein bisschen Coming of Age erlebt. Und das ist ein schöner Film geworden, Außerirdischer heißt der. Der lief damals im ZDF im kleinen Fernsehspiel. Das war diese Redaktion, die hat ihm diesen Film ermöglicht und seitdem ist der Florian Gärtner sehr beschäftigt in dem Genre und wir beide sind sozusagen irgendwie in die Kunst gegangen. Das war für mich tatsächlich, muss ich zugeben, ein Auslöser, darüber nachzudenken, ob ich denn Jurist werden will oder ob es mich nur inhaltlich interessiert, und habe gemerkt, ich würde gerne zum Theater und habe mich daraufhin beworben für Hospitanzen. Überall in Deutschland schuf diese unbezahlten Praktika im Theater, Kaffee kochen und auf der Probe still sein. Und nach einer Hospitanz am Schauspielhaus kriegte ich dann eine Regieassistentenstelle angeboten. Und daraufhin habe ich gesagt, ich mache noch schnell mein Studium fertig, um mir das zu beweisen. Und dann wurde ich Regieassistent am Schauspielhaus in Hamburg für 3 Jahre. Und da, so ging's los.
So, dann, das war die Kurve. Also dann war der Film doch eigentlich ein sehr relevanter Moment in deinem beruflichen Leben. Aber du hast ja dann auch noch bei einem Tatortdreh mal mitgespielt. Und da ist noch was ganz anderes passiert, was ziemlich relevant war für den Rest deines Lebens, deines bisherigen zumindest. Du hast nämlich bei einem Tatortdreh deine Frau kennengelernt.
Das ist richtig, ja. Meine Frau, die ich am 30. Juli heirate, also das ist noch ein Moment hin. Meine Frau wäre...
Okay, ja, also dann ist es noch deine Lebensgefährtin.
Ja, ich glaube, Verlobte jetzt. Sagt man. Ne?
Verlobt, ja.
Meine Zukünftige, kann man auch sagen. Wir wollten letztes Jahr heiraten, haben aber wegen Corona verschoben. Insofern
wie so vieles. Ne?
Ja, genau. Ja, das war so. Selbiger Regisseur hat dann seinen ersten Tatort gedreht. Und ich habe im Witz gesagt, eigentlich jetzt drehst du deinen ersten Tatort, dann musst du mir auch eine Rolle geben. Und er sagt, ja, es gibt ja noch Anwalt Dr. Hansen. Und ich habe eine kleine Rolle als Anwalt eines Jungen gespielt, so Pflichtverteidiger, ein bisschen runtergekommener Anwalt. Das war eine Szene. Aber tatsächlich beim Abschlussfest des ganzen Drehs habe ich dann meine zukünftige Frau kennengelernt. Die ist fest im Ensemble vom Tatort, die spielt die Pathologin im Kieler Tatort.
Im Kieler, okay. Ja. Und da ist sie quasi jetzt immer noch mit dabei. Also das ist die Dame, die wir regelmäßig im Kieler Tatort sehen.
Im Kieler Tatort, okay. Die ist selbige, ja.
Da ist sie aber auch ganz schön oft unterwegs, ne?
Ja, wir sind beide
viel unterwegs. Wo drehen die denn den Tatort?
In Kiel und Hamburg tatsächlich? Meistens,
okay, ja. Alles klar. Ja, den Tatort kennengelernt, sie ist dabei geblieben. Du bist ans Theater gegangen und hast es irgendwie ganz anders gemacht und bist jetzt hier in Ulm seit drei Jahren.
Das ist die vierte Spielzeit.
Ja, die vierte Spielzeit. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Inzwischen bist du jetzt Schauspieldirektor, also in Ulm. Sag mal, was macht ein Schauspieldirektor eigentlich ganz konkret? Was sind so deine Aufgaben?
Ja, das ist, glaube ich, an jedem Haus so ein bisschen anders, was natürlich, wenn man es einfach beschreibt, das Haus hat einen Intendanten und hat drei Sparten. Das Musiktheater, das Tanztheater und das Schauspiel. Und dann gibt es natürlich noch die Konzertsparte und all diesen Sparten steht ein Direktor vor. Wir haben einen Tanzdirektor, wir haben einen Operndirektor, das ist gleichzeitig der Intendant und das Schauspiel ist eben der Schauspieldirektor. Im Wesentlichen gestaltet man diese Sparte künstlerisch. Man pflegt das Ensemble, man sucht die Stücke mit dem Intendanten und der Dramaturgie aus, man engagiert Regisseure und so weiter. Also und Regisseurinnen natürlich, Entschuldigung.
Ja, korrekt gegendert.
Ja.
Das ist und wie sieht dann so bei dir so ein Alltag aus? Oder gibt es den überhaupt, den Alltag schlechthin?
Den gibt es so ein bisschen. Man macht natürlich sehr viel administrative Arbeit, aber in dem Moment, wo man inszeniert, muss das so ein bisschen gebündelt werden, ne, damit man sonst verliert man auch ein bisschen den Impetus beim Proben. Wenn man dann sozusagen morgens 4 Stunden probt, dann 4 Stunden im Büro sitzt und irgendwelche E-Mails beantwortet und dann wieder 4 Stunden probt, das ist ungesund. Da muss man so ein bisschen ökonomisch werden. Aber klar, es gibt sehr viele organisatorische Fragen, bei denen man mitreden muss oder wo man Dinge entscheiden muss. Man muss auch natürlich die Sorgen und Nöte des Ensembles aufnehmen, bearbeiten. Es kommen unheimlich viele Bewerbungen immer. Also es ist ja ein sehr begehrter Markt, das heißt, es sind immer Bewerbungen da und ich habe den Anspruch, die immer zu beantworten. Also das sind lauter so kleine Aufgaben, die
sich dann... Kriegen echt alle Antworten?
Ja, ja. Also es ist schon eine höfliche, etwas standardisierte Antwort, aber es ist...
Aber es ist eine Antwort,
es
ne?
Ist eine Antwort. Ich habe den Anspruch, weil ich war ja 20 Jahre auch frei und weiß, wie sich das anfühlt, aus der freien Szene quasi in diesen Betrieb hinein zu sprechen. Und meistens schallt nichts zurück und das ist immer
schrecklich. Wenn man so gar keine Antwort kriegt. Ne? Ja, ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Ja. Bin ja selber auch freiberuflich und ja. Okay, erstmal, also das letzte Mal bei uns gemeinsam mit dem Intendanten Kai Metzger in der Plattform zu Gast warst, da war die Welt tatsächlich noch ein wenig eine andere. Das war der 12. November 2018. Alle Zeichen standen auf Vollpower-Modus. Ihr wart in der ersten Spielzeit damals, hattet gerade einige Premieren hinter und natürlich vor euch. Nach dem Jahreswechsel krümmte sich die weltweite Lage in eine eigenartige Richtung. Inzwischen sind es mehr als 2 Jahre vergangen. Jeder hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit dieser Zeit gemacht. Ich weiß, du bist zum Beispiel ein Mensch, der immer viel unterwegs war. Ich kann mich an das letzte Gespräch erinnern. Lass uns doch mal über diese Zeit reden, über Gefühle zwischen Pflichtbewusstsein, Angst und Zweifel auf der einen, vielleicht aber auch über ganz neue Seiten, die man entdeckt hat auf der anderen. Wie war das denn so bei dir, ganz am Anfang? Wie hast du das? Weil wir haben jetzt tatsächlich darüber ja nicht geredet. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als alles noch cool war.
Theoretisch ja, genau. Jetzt ist irgendwie auch vieles cool, aber auch vieles nicht. Und das ist jetzt, man ist ja so viele Phasen durchlaufen in der ganzen Zeit. Ne? Und ich weiß, dass dieser erste sogenannte Lockdown, also es ist jetzt vor ziemlich genau 2 Jahren, ich war Mitte März vor 2 Jahren, war ja dann das erste Mal die Schließung des Hauses und so weiter. Mhm. Im Februar ging es irgendwie bundesweit los, dass überall es so merkwürdig wurde. Ne? Und ich erinnere mich auch noch, wie mein Stiefsohn uns im Januar erzählt hat, das kommt, und wir beide gesagt haben, nein, das ist schon alles, das zieht vorbei. Ja, es zog nicht vorbei, aber ich weiß, dass man am Anfang immer noch dachte, ja, mal gucken, in 2 Monaten schauen wir mal, oder in 2 Wochen oder so. Es waren ja immer diese Etappen, mit denen man am Anfang hantiert hat. Und als wir lockdownten zum ersten Mal, war ich gerade in Proben zum Zerbrochenen Krug. 2 Wochen haben wir ungefähr am Tisch geprobt und es gibt auch schon das Bühnenbild und so. Der soll jetzt in der nächsten Spielzeit, die nächste Spielzeit im Schauspiel eröffnen. Und ich weiß noch, dass ich extra noch einmal das ganze Bühnenbild beleuchtet habe. Ich habe sogar eine Beleuchtungsprobe gemacht, ohne dass ich jemals irgendwas inszeniert hätte in diesem Stück. Einfach nur, damit man das schon mal hat. Weil wir immer so das Gefühl hatten, naja, mal gucken, wann es wieder losgeht. Und dann wurde so nach und nach, ist einem ja gedämmert, dass es nicht wieder losgeht. Und da ist diese erste Phase, weiß ich, da ist sowas entstanden wie, also zumindest so in unseren privilegierten Kreisen ist sowas entstanden wie eine angenehme Entschleunigung. Also dass man das Gefühl hatte, man kann mal durchatmen, man kann mal überlegen. Ich habe mal über Konzepte nachgedacht von anderen Stücken, auch vom Kaufmann von Venedig, der nächste Spielzeit kommt, habe ich sehr viel drüber gelesen und nachgedacht. Und das war auf eine Art auch ein Genuss. Natürlich war die ganze Zeit dieses merkwürdige Gefühl von, es findet nichts mehr statt, aber da gab es solche Effekte am Anfang. Und dann ist man so, also ging mir so verschiedene Phasen durchlaufen. Was ich jetzt nach 2 Jahren so als Resümee ist wahrscheinlich schon zu viel, aber was man so als Zwischenstimmung feststellen muss, sind, glaube ich, 2 Sachen. Das eine ist, dass wir alle große Sehnsucht haben, uns wieder frei zu fühlen oder wieder durchzuatmen. Oder ich habe eben gesagt, diesen Mehltau loszuwerden, der auf allem liegt. Das andere, was ich sagen muss, ist, dass natürlich man jetzt sieht, es gibt keine Abonnements, es gibt keine, sozusagen, es gibt sehr wenig Laufkundschaft, die so bei uns reinkommt. Auch, und das erzählen mir Kollegen aus der ganzen Branche, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Branche, die Theater sind jetzt nicht, wenn die Abos weg sind, plötzlich nicht mehr zwingend der Ort, als der sie uns vorkommen, so als so zentrale kulturelle Einrichtung. Das sollten sie aber, finde ich, sein, oder das könnten sie sein. Und ich fände es super, wenn unsere ganze Branche in die Lage versetzt würde, darüber gründlich nachzudenken, was könnte man anders machen oder wo könnte man auch das Feuer wieder entfachen, auch in den Zuschauern, nicht nur in uns. Und ich glaube, es gibt so ein Neusprech-Gap zwischen dem, was wir uns überlegen und dem, was wir empfinden bei der Kunst, die wir machen, und dem, bis wohin wir eigentlich viele Leute mitnehmen. Es muss ja gar nicht populär sein oder es müssen gar nicht Massen sein, die wir bewegen, aber dieses Zünden, das ist, glaube ich, für mich immer wichtig gewesen im Theater, und ich glaube, für alle Theatermacher ist das sehr wichtig, dass dieser Funke, den zu spüren. Und ich glaube auch bis heute daran, dass das sich überträgt. Aber wie kriegt man diesen Ort zu einem Ort, wo man quasi das erleben möchte, wo man auch erwartet, das zu leben, wo man nicht so oft enttäuscht wird? Und ich glaube, das ist etwas, worüber ich gerade persönlich sehr viel nachdenke, auch über das ganze System Stadttheater. So. Mhm.
Hast du denn auch für dich Dinge entdeckt, die neu waren, die du sonst vielleicht auch gar nicht angegangen wärst in der Zeit? Oder in den letzten 2 Jahren?
Sport.
Und durchgehalten?
Wechselnd, jetzt bin ich gerade wieder ganz gut dabei. Mhm. Ja, aber so.
Also das laufen und so.
Ja, laufen. Im Wesentlichen laufen und so ein bisschen.
Das könnte man auch während dem Lockdown alleine machen. Ne? Genau. Wenn man durfte. Ne?
Der durfte, genau. Ja. Ja.
Wenn man sich einen Hund ausgeliehen hat oder so.
Ich habe sogar einen mittlerweile. Okay, wir haben natürlich ganz typisch auch uns einen Hund angeschafft, meine Frau und ich. Mhm. Also,
was für einen?
Ne? Einen großen Labrador-Mischling.
Oh, schön. Ja. Ich sag, ja, als wir das letzte Mal uns unterhalten haben, genau, da habe ich noch was, das hatte ich vorher schon da hast du davon erzählt, dass du sehr viel unterwegs bist. Wie hat sich das denn für dich entwickelt? Ist das komplett weggebrochen oder nimmst du es jetzt wieder auf oder du?
Nee, da ich sozusagen, da meine Familie, also meine Söhne leben in Hamburg aus meiner ersten Ehe und meine Frau und mein Stiefsohn leben in Berlin. Das heißt, und mit mir zusammen, wir haben da einen gemeinsamen Wohnsitz und ich habe hier diesen Wohnsitz. Das heißt, ich bin auf einem großen Triangel immer unterwegs.
Mhm. Ja, und das war genau die Sache, glaube ich.
Und ich darf und kann und soll einmal im Jahr gastieren an anderen Häusern. Also das kommt noch dazu. Das heißt, ich bewege mich viel, ja. Mhm.
Also das machst du jetzt aber trotzdem, das
tue ich trotzdem, ja.
Gehörte zu diesen Leuten, die dann auch erst sehr früh wieder Bahn gefahren sind, oder?
Ja, ich bin eigentlich immer Bahn gefahren und das war tatsächlich immer, ist natürlich immer so ein bisschen dieses Gefühl, in der Bahn war es am riskantesten. Gleichzeitig war das Bahnfahren selten so komfortabel wie in der Zeit.
Weil so wenig los war.
Die Züge waren leer und pünktlich, also war leer. Perfekt eigentlich.
Ja, das ist erstaunlich. Ne? Wir hatten an dieser Stelle in der Vergangenheit immer wieder das Thema, dass sich die Gesellschaft spaltet, auch mit Kollegen von dir habe ich da schon drüber gesprochen. Hast du das für dich persönlich erlebt, beziehungsweise hast du auch Probleme damit, Situationen, in denen man sich entscheiden muss im Umgang mit dem Umfeld oder so?
Ja, das gibt's schon. Also ganz kürzlich auch in Bezug auf die Hochzeit, wo wir gesagt haben, wir wollen Geimpfte haben.
Ah, okay.
Und dann ist dabei ein guter Freund, der seine Tochter nicht impfen will und so weiter. Also das ist, dann muss man entscheiden. Und ich habe da wieder gemerkt, dass es dann darum geht, situativ zu entscheiden und auch mal fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, wir werden hier nicht dogmatisch. Und dass man aber an anderer Stelle natürlich dann auch irgendwie die Grenzen setzen muss. Ich finde es sehr schwierig. Es ist natürlich das Polarisierende, gab es vor Corona auch schon. Das hat sich ja schon sehr, sehr abgezeichnet, schon in der sogenannten Flüchtlingskrise. Mhm. Und so. Also diese ruinierten Diskurse, nenne ich es mal, die sind ja weltweit ein Phänomen und das wird auch gerade nicht besser, glaube ich. Also das hat Corona sicher befördert, aber das war vorher auch schon ganz gruselig.
Ja, jetzt kippt ja auch gerade was um. Jetzt haben wir die Freitagsspaziergänger, die Corona-Regeln sind weg, jetzt ist Russland-Thema. Lassen wir es.
Wir können gerne drüber reden. Es ist natürlich, aber man hat natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man lacht drüber oder man gruselt sich davor oder beides. Oder man versucht, darüber zu reden. Aber das ist ja die Erfahrung, die man macht, dass wir an vielen Punkten nicht in der Lage sind, miteinander zu reden. Also auf dieser Ebene, wo man sagt, es gibt, die Fakten sind nicht das, worüber wir uns auseinandersetzen können, sondern wir können uns nur über Gefühle auseinandersetzen. Und da ist offensichtlich die Sehnsucht nach dieser Wut, nach diesem wütend sein dürfen, größer als die Sehnsucht nach der Wahrheit oder nach Fakten oder so. So empfinde ich das. Und deshalb.
Hat es dann auch was mit euch als Team im Theater gemacht? Du als Schauspieldirektor für ein Gefühl hast?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt was festzustellen ist und immer wieder festzustellen war in der ganzen Zeit, ist dass die ganze Situation natürlich extrem an der Stimmung zieht, dass wir auch das nicht handeln können, für uns Theaterleute ganz schwierig ist. Wir haben ja nichts, was wir quasi aufzeichnen und dann zeigen können. Wir haben das am Anfang versucht, wir haben so Monologe gemacht. Ja. Aber wir haben keinen. Wir sind sozusagen eine vergängliche Kunst. Das heißt, wenn wir nichts tun, dann tun wir, dann gibt's uns nicht. Und ich glaube, das hat sehr stark auch auf die Stimmung geschlagen. Wir haben aber keine, also in der Schauspielsparte sowieso nicht, keine inhaltlichen Dispute darüber, wie das zu handhaben ist. Graduell, aber nicht grundsätzlich.
Jetzt haben wir uns lange über eher persönliche Dinge gesprochen. Lass uns doch jetzt mal auf die aktuelle Arbeit blicken. Am 10.3., auch schon ein paar Tage wieder her, aber eben nur ein paar Tage, fand die Premiere der Inszenierung von Eugene Labiche. ist es so richtig ausgesprochen? Stück Das Sparschwein im großen Haus statt. Das Sparschwein klingt irgendwie recht lustig. Du hast schon angedeutet, es ist auch recht lustig. Was ist es denn für ein Stück? Und vor allem, was hat's denn mit diesem Sparschwein eigentlich auf sich? Also nicht das, das im Foyer steht, wo ihr zusammenspart, sondern das, was mit der Bühne zu tun hat.
Ja, das ist ein, also vielleicht vorweg, dass dieses Genre, das ist, sind so zwei wesentlich herausragende Autoren, sind eben Labiche, Eugène oder Eugène Labiche und Feydeau, sind so zwei Dichter im Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, die diese Art Vaudeville-Komödien eigentlich auf die Spitze getrieben haben und so das Kleinbürgertum und das Bürgertum auf die Schippe nehmen. Und zwar, was eigentlich die alle eint, ist, dass unter dieser ganz sittsamen und anständigen und funktionierenden Oberfläche die Anarchie lauert und überall quasi das Chaos droht. Ein Schritt daneben und alles geht den Bach runter. Und in diesem speziellen Stück ist eine kleine Gruppe in der Kleinstadt, in La Ferté-sous-Jouarre, in der Provinz vor Paris, die spielen immer Poker oder Bouillotte, wie das damals hieß, ein Vorläufer von Poker. Und die spielen einmal die Woche seit 20 Jahren Poker. Und wenn sie seit einem Jahr füttern sie ein Sparschwein, wenn eine bestimmte Konstellation auftaucht im Spiel, ein Drilling. Wenn jemand einen Drilling hat, kriegt, muss ein Sou ins Sparschwein gezahlt werden. Und dieses Sparschwein wird gefüllt und gefüllt und gefüllt. Und jetzt soll es geschlachtet werden und alle, die alle wichtig sind, das sind alles die wichtig, sind die Dorfoberen sozusagen, der Notar, der Feuerwehrhauptmann, der Großbauer und so weiter, der Apotheker, die sollen jetzt überlegen, was sie damit machen, und aus verschiedenen Gründen wollen sie irgendwie alle nach Paris und jeder verkauft es dem anderen und so wird dann abgestimmt und fahren sie nach Paris und machen also einen drauf in der Großstadt, kommen da an und scheitern auf allen Ebenen. Die Katastrophe bricht sofort los. Sie landen in einem Restaurant, flüchten vor einem Taschendieb auf der Straße und landen in einem Restaurant. Und in diesem Restaurant können sie dann die Rechnung nicht bezahlen, weil die Nullen alle die Nullen der Rechnung sind alle unter den Kartenrahmen gerutscht, sodass es statt 1 Franc 10 Franc sind für eine Scheibe Melone und so weiter. Und dann ist die Rechnung so groß, dass sie nicht bezahlen wollen. Dann kommen sie zur Polizei, kommen ins Gefängnis, dann machen sie sich da noch verdächtiger, sollen eingesperrt werden, fliehen, landen bei einem Kuppler, das ist eine längere Geschichte, und dieser Kuppler versucht die dann zu verkuppeln, die Tante, die auch mitspielt und so weiter. Und schließlich müssen sie auch da fliehen, weil auch der Kommissar bei diesem Kuppler ist, und dann übernachten sie am Schluss auf der Straße, haben keinen Sou mehr in der Tasche, sind runtergekommen, haben nichts zu essen und haben in einer Baustelle übernachtet. Und dann werden sie natürlich Deus Ex Machina mäßig gerettet. Aber das ist sozusagen die ganze Geschichte. Und ich habe vorhin schon gesagt, man spürt die Geschwindigkeit und dieses sich Echauffieren von Louis de Funès stark durch. Also wir hatten auch Proben, wo wir alle nur diese Louis de Funès Grunzlaute gemacht haben.
Oh, nein.
Und auch die Überlegung, ob man das sozusagen zu einer eigenen Szene macht, das haben wir dann nicht mehr gemacht, aber es war so. Es hat Spaß gemacht, sich in diesem Spielstil und auch zu suhlen und auch vor allem, was beim Komödieproben immer eine Geschichte ist, ist immer viel Arbeit, weil es ganz viel Training ist. Man muss eben gucken, dass das Timing stimmt, dass die Sätze stimmen.
Damit es auch wirklich lustig ist.
Ja, der Komödie entsteht dann immer sozusagen im Rhythmus eigentlich. Das ist das, ja. Und unfreiwillig ist immer schrecklich, ja.
Wie kamst du denn eigentlich zu dem Stück? Kanntest du das bereits oder hast du es schon mal aufgeführt in der Vergangenheit?
Nee, ich nicht, aber ich habe es schon gesehen. Mhm. Und hier ist auch schon, kurz bevor wir kamen, lief Flo im Ohr von Feydeau. Das ist auch der gleiche Stil. Das ist im Grunde immer die gleiche Geschichte. Und ich habe einige von diesen Labiche-Stücken gesehen, schon früher, die sind so in den, glaube ich, also das habe ich nicht gesehen, aber gibt es berühmte Fernsehaufzeichnungen auch vom Sparschwein von Peter Stein, der hat das inszeniert an der Schaubühne damals mit diesem Star-Ensemble. Die Übersetzung war auch von Botho Strauß, also das ist das, der hat das bearbeitet. Die haben diese Stücke so ein bisschen wiederentdeckt für die Neuzeit, für Deutschland. Und die werden immer mal wieder gemacht, also ich habe die schon öfter gesehen, ja.
Okay. In dem Stück wird ja auch gesungen, habe ich gelesen, wenn ich das jetzt, zumindest wenn ich das richtig interpretiere.
Ja. Ja.
Wie bist du da an die Auswahl der Schauspieler rangegangen? War es eher die Sangeskunst oder die komödiantische Art, denen du den Vorrang eingeräumt hast?
Ich kann ganz locker sagen, dass die Auswahl der Schauspieler sich daraus ergab, dass das ganze Ensemble auf der Bühne steht.
Okay, du hattest quasi freie Auswahl.
Ich hatte freie Auswahl. Wir haben das ganze Ensemble, bis auf einen, der gerade gastiert, der Frank Röhler gastiert gerade in Hamburg. Aber sonst die restlichen 12 Schauspielerinnen und Schauspieler waren alle auf der Bühne, ganz bewusst das ganze Ensemble mal in einem Stück haben wollen. Und die sind alle eigentlich musikalisch und insofern war da keine große Auswahl zu treffen. Wir haben 2 Songs drin, die haben wir eigentlich aus, es gibt Songtexte, die ich habe nach Salonmusik oder nach Musik, französischer Salonmusik gesucht und habe dann welches gefunden. Dann haben wir das sozusagen darüber gelegt und haben dann, das ist eine Pianistin auf der Bühne, die das Ganze live begleitet und auch Musik live macht zu den Übergängen. Und die hat auch diese Songs dann gespielt mit denen.
Okay. Das heißt, du hattest jetzt gerade angesprochen, du sagst das ganze Ensemble, das heißt tatsächlich euer Ensemble am Theater Ulm, Schauspielensemble, sind 12 Leute?
13.
13, ja. Einer ist auf
Gastspiel. Einer gastiert, genau. Aha.
Okay, das heißt, im Umkehrschluss findet gerade kein anderes Stück statt oder müssen die doppelt spielen, die Damen und Herren?
Naja, das ist ja immer, die haben ja immer ihr Repertoire, aber an sich, es laufen noch Stücke im Podium. Aber wir haben in dieser Runde kein Schauspielstück parallel produziert. Mhm. Sonst machen wir das ja immer.
Kommt es öfters vor, dass man mal alle gemeinsam auf die Bühne steht oder ist das jetzt eher eine Ausnahme?
Das war eine Ausnahme. Das war jetzt auch bewusst mal nach der langen Zeit alle wieder zusammen und so. Mhm. Das war schon so eine Idee.
Das ist schon
eine Komödie mit allen.
Ja. Ja, okay. Ja, schön. Das Stück kommt ja aus einer komplett anderen Epoche im Original. Wie bist du mit diesem Umstand umgegangen? Hast du es modernisiert? Hast du Klamotten irgendwie angepasst?
Nee, wir sind da voll im Plüsch geblieben, was auch Spaß macht. Also es ist wirklich diese, ich habe mit der Ausstatterin der Petra Moleus mir überlegt, wir sind ein bisschen ans Ende vom 19. Jahrhundert gerutscht, weil wir Paris als eine Stadt im Aufbruch zeigen. Da wird also alles hat so ein bisschen so eine Eiffelturm-Ästhetik, dieses Metall, diese Metallkonstruktionen und man sieht am Schluss, wie die Metro ein Metroschild aufgestellt wird und
also neu Metro-Eingänge.
Ja, okay. Ja, und es steht da, aber es ist noch verklebt.
Ja, okay.
Also die ganze Stadt ist eine einzige Baustelle und umso mehr kommen diese Provinzler quasi in eine Stadt, die sie nicht verstehen. Ne?
Alles voller Baustellen.
Ja. Das ist wie Ulm, ne?
Ja, ein bisschen. Ja, irgendwie wie Ulm. Eine Baustelle haben wir ja jetzt weniger. Die Form, das Parkhaus ist fertig. Jetzt freuen wir uns, dass wir alle die Autos da abstellen können. Also keine Ulmer fährt in die Stadt, das ist eh klar. Gut, also ganz Paris ist eine Baustelle, das Sparschwein, wie lange läuft's noch?
Das bin ich jetzt überfragt, aber bestimmt noch bis Juni. Ja.
Also es sind noch einige Vorstellungen am Start.
Es sind gerade 2 mussten leider ausfallen, das heißt die 4. kommt erst am 28. April.
Hat sich auch einmal Corona es durch die Truppe.
Es reicht dann ja oft auch schon, wenn in der Familie...
Und ja, ist momentan ja überall so, hat man auch Verständnis für. Leute da draußen, wenn ihr mal wieder einfach nur lachen wollt, das so ist ja okay. Und wenn ihr den Humor eines Louis de Funès oder die Art eines Films von Louis de Funès gut finden könntet, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Du hast mir jetzt auch sehr Appetit gemacht. Ich habe es tatsächlich selber auch noch nicht gesehen. Das Sparschwein am Theater Ulm. Bei uns zu Gast im Studio ist der Schauspieldirektor am Ulmer Theater, Jasper Branditz. Na, jetzt habe ich es wieder. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich den Namen eine ganze Zeit falsch ausgesprochen habe. Da gehört nämlich kein T an den Schluss. Dafür Entschuldigung. Jetzt haben wir über viel Persönliches geredet. Wir haben die aktuelle Aufführung, das Sparschwein, ziemlich genau ausgeleuchtet. Zum Schluss sei doch uns jetzt mal noch der Blick in die Zukunft gestattet. Arbeitest du denn schon am nächsten Stück? Was steht denn so an?
Ja, wir haben den Spielplan publiziert für nächste Spielzeit. Es kommen in der nächsten Spielzeit ganz tolle Sachen auf beiden Bühnen. Ich finde, im Großen Haus haben wir eine sehr klassische Prägung. Das sind 2 Produktionen, die ich schon früh geplant hatte. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, das waren Der zerbrochene Krug von Kleist und Der Kaufmann von Venedig von Shakespeare. Das sind 2 Arbeiten, die ich schon lange vorhatte und auf die ich mich sehr freue. Die kommen jetzt, also der Krug am Anfang, der Shakespeare in der zweiten Hälfte der Spielzeit.
Also der ist dann erst 23.
Genau. Mhm. Und außerdem kommt der kleine Horrorladen als Musical, dann kommt...
Ach, macht ihr das?
Ja, das machen wir jetzt.
Das gab es ja schon mal am Ulmer Theater.
12 oder 13 Jahre
her. Mhm. Aber... Ja, ist schon so lange her.
Ich glaube, ja.
Echt. Ich war begeistert damals. Ja. Also es war wirklich toll. Ich bin mal gespannt, was ihr draus macht.
Ja, es ist ein tolles Stück. Das freue ich immer.
Ja.
Kunst von Jasmina Reza ist ja auch noch nicht gelaufen. Das haben wir auch noch. Da sind wir ganz spät dran. Aber das machen wir. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und am Schluss kommt noch die Unterwerfung von Welbeck, dieser Roman, den wir als Monolog auf die Bühne bringen. Toller, ganz toller Text, finde ich. Und im Podium gibt es, weil wir eine so wahnsinnig männliche Autorenschaft festgestellt haben, nach diesen Überhängen und nachdem, wie wir den Spielplan oben zusammengesetzt haben, haben wir entschieden, dass wir ausschließlich Autorinnen
im Podium
spielen werden und da auch im Wesentlichen zeitgenössisch. Also das Älteste ist, glaube ich, Marie-Louise Fleißer da. Und da sind wirklich tolle Texte dabei. Also ich kann verschiedene rausheben, aber ich würde Amsterdam herausheben von einer jungen israelischen Autorin, das ist ein sehr absurder und sehr berührender Text, finde ich. Und vielleicht auch noch von Katja Brunner, die Geister sind auch nur Menschen, wo es um ein Thema geht, was selten berührt wird, das Pflegepersonal für die Altenpflege, eigentlich diese Abgeschobenen, die Situation der Abgeschobenen, ein sehr artifizieller und trotzdem auch oft komischer und sehr dunkler Text. Also ich finde den wirklich super. Das nur nebenbei. Ich freue mich, ich bin mittendrin wieder in der sozusagen Revitalisierung meiner Konzepte zum Krug und auch ich überdenke da auch vieles noch und wir fangen Mitte Juni an zu proben und kümmere mich um die anderen Sachen, die ich noch machen werde, also auch vor allem um den Kaufmann, der wird, glaube ich, eine aufregende Geschichte. Da bin ich jetzt voll dabei, ja.
Was ist das größte Stück Arbeit, was du dir vorgenommen hast von alledem?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also da ist, glaube ich, alles, hat alles für sich viel Arbeit, bringt viel Arbeit mit sich. Ich glaube, vielleicht ist es der Kaufmann, aber das würde ich gar nicht. Der Krug ist auch. Kleist ist ja immer was für uns Theaterleute, das, worauf wir uns alle einigen können, weil der einen auf so vielen Ebenen treffen kann. Der hat schon so eine funktionierende Oberfläche und man kann immer weiter einsteigen. Und diese Sprache ist einfach magisch, weil die so eine unbewusste Kraft entwickelt. Das war sehr Besonderes.
Gibt es noch ein Stück, was du unbedingt mal machen willst, was du bisher nicht gemacht hast?
Oh, so ein Haufen. Also ich habe noch ganz wenig Shakespeare gemacht zum Beispiel.
Okay. Dich blendet die Sonne.
Nö, ich genieße die Sonne, ganz ehrlich. Okay, ich finde es super. Das ist
Thema Sonne, Sommer. Geht's Urlaub geplant?
Hochzeit ist geplant.
Und ja, richtig. Also gibt es dann einen Honeymoon?
Wahrscheinlich, ja. Da müssen wir mal gucken, wie die Zeit sich ergibt mit Kindern und allem. Aber doch, haben wir schon vor.
Ja, schön. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr?
Zuschauer.
Zuschauer. Ansonsten bist du glücklich.
Ja.
Gut, das ist doch eine Aussage. Ja, ich glaube, dann sind wir aber langsam auch schon am Ende unserer heutigen Stunde angekommen. Das war nämlich schon die 88. Ausgabe der Theaterplattform. Zu Gast war Jasper Branitz. Ich habe immer dieses Tee drin. Branitz, es ist jetzt eingebrannt. Ne? Ja, ja. Das ist jetzt eingebrannt und das kriege ich nicht mehr.
Absolut in Ordnung.
Vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch und weiterhin natürlich toi toi toi. Wir sind gespannt, was wir von euch in Zukunft sehen werden.
Ja, wir auch.
Mein Name ist Rainer Markus Walter am Mikrofon für FreeFM. Wie immer, wenn wir unseren Blick hinter die Türen des Theater Ulm werfen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und verbleibe mit den besten Wünschen aus der Büchse in Ulm. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.